Der 360-Grad-Podcast. Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser.
Wir sind auf der Suche nach Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser. Wo könnte man das besser als auf dem Hauptstadtkongress 2024 in Berlin? Mein Name ist Nils Dehne, ich bin Geschäftsführer der Einkaufsgemeinschaft der kommunalen Krankenhäuser. Und mir gegenüber steht wer?
Steffen Ellerhoff, und ich bin so ein bisschen der kommunikative Spin-Doktor im Moment bei der EKK und ansonsten über die AKG, auch mit Nils unterwegs.
Ja, wir haben schon einige Podcasts zusammen auf den Weg gebracht und heute sind wir verabredet mit Jörg Sturm. Er ist Vertriebsleiter bei B. Braun Melsungen für strategische Partnerschaften, habe ich das richtig verstanden?
Korrekt, für den Bereich der Orthopädie, Wirbelsäule, Neurochirurgie.
Das ist kompliziert, aber die eigentliche Frage, wir wollen uns über kommunale Krankenhäuser unterhalten. Herr Sturm, was war Ihr letzter Kontakt zu einem kommunalen Krankenhaus?
Ich kann mich gut erinnern, mein letzter Kontakt war der zum Klinikum Fulda. Ich habe da eine persönliche Nähe zu, ich lebe in der Nähe. Fulda ist mein Haupt-ECE-Verbindungsbahnhof und leider komme ich viel zu selten dazu, das mit einem Besuch im Klinikum zu verbinden. Und dort bestehen einfach langjährig gute Kontakte.
Eigentlich sind wir ja auf der Suche nach Erfolgsgeschichten. Ist das eine Erfolgsgeschichte, diese Beziehung, die Sie da hatten?
Die Beziehung ist eine Erfolgsgeschichte. Sie ist von sicherlich auch einschneidenden Erlebnissen geprägt. Das Klinikum Fulda hat ja auch eine lange Historie. Und wenn man sich überlegt, was dort in den letzten Jahren entstanden ist, welche Neubauprojekte dort umgesetzt worden sind und wie sich die Klinik entwickelt hat, ist es mit Sicherheit eine Erfolgsgeschichte.
Das heißt, Sie als Industriepartner begleiten so ein Krankenhaus schon seit vielen, vielen Jahren. Wie nehmen Sie aktuell die Situation und die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Krankenhäusern wahr?
Beziehungsstatus schwierig. Das hat sicherlich viele Hintergründe. Ich glaube, einer der schwierigsten ist natürlich die aktuellen Veränderungen in der Krankenhaus- und Gesundheitsreform, die, glaube ich, jeden Träger auf unterschiedliche Art und Weise treffen.
Wie merken Sie das eigentlich in der Industrie, diese Situation?
Wir merken zweierlei.
Zahlen die Krankenhäuser keine Rechnungen mehr, oder?
Unter anderem. Also wir haben tatsächlich große Fragestellungen im kleinen Umfang, also Insolvenzen auf der einen Seite. Dann die Fragestellung natürlich, wo wird die Klinik zukünftig sein? In welchem der bekannten Level, respektive was dürfen sie noch? Wir haben ja in NRW gerade die Situation, dass die ersten Kliniken einen Brief bekommen haben, in dem plötzlich selbst Kliniken, die 1000 Endoprothesen implantieren, dies nicht mehr tun dürfen. Was nach meinem Dafürhalten nicht der Logik entspricht, die man eigentlich verfolgt hat. Und man merkt schon, dass einfach der Trend dahin geht, sagen wir schließen erstmal Kliniken und dann sehen wir weiter. Und ich glaube, das macht alle sehr nervös.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Wie gehen Sie damit um als Unternehmen?
Wir tatsächlich versuchen wir ein Stück weit zu sehen, wer stellt sich wie auf. Wir können im Prinzip auch nur zuschauen. Versuchen zu analysieren, viele Gespräche zu führen, auch zu schauen, wie reagiert jetzt wer. Machen wir es mal ein Beispiel NRW. Wir gehen davon aus, dass da Kliniken gegen vorgehen werden, klagen. Da sind wir sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Aber politischen Einfluss haben wir nicht. Und wir versuchen natürlich, Kliniken dahingehend zu unterstützen. Und das ist die andere Seite der Medaille. Ich glaube, seit 20 Jahren versuchen wir eben gerade auch mit großen Klinikträgern und Klinikeinrichtungen die prozessualen Themen zu bespielen, weil wir ja schon auch vor dem Hintergrund der Einkaufsgemeinschaften sehen, welche Entwicklungen die Produktpreise genommen haben in Deutschland. Ich darf das jetzt seit über 20 Jahren verfolgen und man kann sagen, es ist wirklich ein Low-Budget-Markt. So das ist natürlich im jetzigen Zeitpunkt die Logik, wir müssen noch mehr Sachkosten einsparen, glaube ich, sich erschöpft hat. Obwohl wir das, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt haben. Ist auch ganz spannend. Aber wir versuchen ja schon seit 20 Jahren, das Thema Prozesse zu supporten. Und das funktioniert zunehmend besser. Aber viele Kliniken haben jetzt gar keine Zeit mehr, sich um Prozesse zu kümmern, weil sie sich nur noch mit aktuellen Geschehnissen auseinandersetzen.
Können Sie uns das an einem Beispiel verdeutlichen?
Ich mache mal ein positives Beispiel. Ist in dem Fall kein kommunales Krankenhaus. Ich nenne den Namen auch nicht. Die haben jetzt ein ERAS-Konzept, also ein Fast-Track-Konzept für die Wirbelsäule aufgesetzt. Ist für uns Neuland, für die auch. Das heißt, wir führen erstmalig so ein Fast-Track- oder ERAS-Konzept für die Wirbelsäule ein. Einfach auch vor dem Hintergrund zum Beispiel einer Ambulantisierung. Ja? Das heißt ja so schön, first better, then faster. Mhm. Und da merkt man schon viel Bewegung jetzt. Das war auch die Frage, wie spüren wir das, was tun wir da, was bieten wir an? Also wir beschäftigen uns natürlich als B. Braun intensiv mit dem Thema Ambulantisierung, weil wir zum Glück alles unter einem Dach haben. Heißt eben auch, wir haben eine eigene Mannschaft schon seit vielen Jahren, die sich nur mit niedergelassenen, ambulanten AOZs, MVZs beschäftigt. Wir können das auch planen und mit den Kliniken zusammen ausbauen, bis hin zu solchen Themen wie eben Prozessoptimierung, um am Ende jeden Tag im Prozess Geld einzusparen und nicht einmal Defekte zu haben.
Sie haben jetzt schon gesagt, mit welchen Themen Sie sich in die Zukunft gerichtet beschäftigen. Ich persönlich nehme aus meiner politischen Arbeit für die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser in Berlin immer so ein bisschen wahr, dass man das Gefühl hat, die Industrie ist immer schon einen Schritt voraus, die ist immer ein bisschen schneller und vielleicht dem ein oder anderen Krankenhaus auch in der strategischen Weitsicht überlegen. Wo würden Sie denn sagen, kann man von Ihrer Weitsicht oder von Ihren Vorarbeiten jetzt am besten profitieren oder lernen?
Sehr gute Frage. Tatsächlich ist es ein Thema der Ambulantisierung, glaube ich, weil wir sehen ja schon, wenn wir ein einfaches Beispiel machen, also wir sehen, dass es Kliniken gibt, die sagen, ich muss jetzt mehr ambulant machen. Häufig endet das ja erstmal in Aktionismus. Man darf ja als Klinik schon sehr lange auch ambulant operieren. Leider funktioniert es eben nicht, indem man einfach sagt, ich mache jetzt irgendwas, was ich bisher stationär gemacht habe, ambulant. Das geht schon damit los, dass einige nicht wissen, dass es durchaus Produkte gibt, die man nicht aus seinem Krankenhauslager nimmt, um sie dann ambulant einzusetzen, sondern dass die durchaus voll erstattet werden und das auf Rezept.
Die Sektorengrenzen sind noch live zu erleben. Ja?
Genau, aber allein wenn man sieht, dass es an solchen Kleinigkeiten manchmal scheitert, da kann man sicherlich, auch nicht nur wir als B. Braun, sondern da kann man, glaube ich, sicherlich viel von der Industrie und Partnern entsprechend mitnehmen und auch lernen, sofern man sich halt helfen lassen möchte auch. Und was das ganze Thema Prozesse anbelangt, sind wir ja als, wenn wir sagen, wirklich auch in Deutschland produzierendes Unternehmen stark unter Druck. Klar, wir haben die Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, auch in der Produktion. Die Tarifabschlüsse kennen Sie auf Seiten von Verdi. Wir haben die auf Seiten der IG Metall und der IG Bergbau Chemie. Und auch das Thema Energie und Rohstoffkosten verfolgt uns. Und uns ist es bisher immer gelungen, uns natürlich auch so zu organisieren, aufzustellen und auch so Prozesse zu optimieren, als dass wir es bisher gut geschafft haben.
Als deutsches Unternehmen mit großen Produktionsstätten, auch noch in Deutschland, ist das so?
Melsungen, Berlin, Tuttlingen. Ja.
Sind wir ja eigentlich ganz nah, auch hautnah mit den gleichen Problemen befasst letztendlich oder ausgesetzt. Sie haben das gerade angedeutet. Aber wie bringen wir jetzt eigentlich die Kliniken dazu, genau diese Probleme, vielleicht die Probleme, die wir auch in der Vergangenheit so ein bisschen haben schleifen lassen, in den Veränderungsdruck, den da jetzt auf uns von außen auf uns zukommt. Wie bringen wir in dieser Situation die Krankenhäuser noch in die Zukunft?
Ich glaube, dass es erstmal einer radikalen Positionsbestimmung bedarf. Ich glaube, dass der Markt natürlich momentan so heterogen ist, dass es für keinen klare Regeln gibt. Das darf in dem Kreise auch gesagt sein. Kommunale Kliniken haben natürlich im Moment noch den Vorteil, dass sie finanziell sehr häufig von der Kommune gestützt werden. Das heißt, wir sehen da eine gewisse Schieflage. Also zumindest empfinde ich das so. Von daher, glaube ich, muss jeder erstmal eine Positionsbestimmung machen und muss, wir sehen es in NRW, das ist ja so eine Art Fernglas, mit dem man so ein bisschen in die Zukunft schauen kann.
Das ist
kann.
Eine schöne Beschreibung. Ja.
Und wir sehen es ja, da hat schon vor etwa anderthalb Jahren, zwei Jahren, haben Kliniken ja schon angefangen, sich zu positionieren, zu sagen, welche Abteilung brauche ich vielleicht nicht, welche muss ich haben, damit ich überhaupt im Katalog noch meine Leistung erbringen darf. Ich glaube, dass der Rest der Republik ansässigen Kliniken gut daran täte, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch mehr strategische Partnerschaften einzugehen, sich mit den Prozessen auseinanderzusetzen. Und viele Dinge werden nicht mehr in den Händen der Kliniken liegen, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, wie die Krankenhauslandschaft in 3, 4, 5 Jahren aussehen wird.
Sie haben es gerade in NRW beschrieben und ich bin trotzdem immer noch überrascht, wie viele Krankenhäuser als Strategie die Mentalität haben, eher abzuwarten, zu sagen, guck mal erstmal, wenn das Gesetz ganz fertig steht und das Ministerium abschließend entschieden hat, dann wissen wir erst, was wir tun. Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich glaube, wir müssen früher anfangen. Wir müssen auch proaktiver und vielleicht auch mutiger wieder werden. Sie haben eine Möglichkeit angesprochen, das Thema strategische Partnerschaften. Ich meine, der Preis ist nicht mehr das Thema, über das wir abschließend unsere Strategien oder unsere Erfolge definieren können. Glaube ich, weder im Krankenhaus noch bei Ihnen in der Industrie. Das heißt, eine strategische Partnerschaft, darüber sprechen wir auch schon seit solange ich denken kann im Gesundheitswesen. Wie sieht sowas in Zukunft aus? Sie haben das Prozessthema angesprochen, aber welche neuen Ideen für strategische Partnerschaften gibt es?
Die sind tatsächlich nicht neu. Also ich glaube, wenn sich zwei Partner wirklich auf Augenhöhe begegnen, ich glaube, dass das in beide Richtungen schon mal höchst unterschiedlich auch in der Vergangenheit war, dass der eine den anderen vielleicht eher als Juniorpartner wahrnimmt, dann sprechen wir nach meinem Dafürhalten nicht von der wirklichen Partnerschaft.
Wichtiger Punkt, die Augenhöhe.
Ja. Die Augenhöhe. Haben Sie ja vorhin schon angesprochen, ne? Offenheit auch sich helfen zu lassen. Also es läuft auf der emotionalen Ebene eigentlich, diese Augenhöhe.
Ja, ich mache mal ein Beispiel. Tatsächlich haben wir ein Konzept entwickelt für die Vermeidung postoperativer Infektionen. Da geht es wirklich rein danach zu schauen, wie gut oder schlecht schneidet man ab, wenn man die Kriterien der Krinko, die für alle ja gleich sind und gelten, zugrunde legt. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer das ist in so einer Klinik. Das kriegen wir aber hin, die entsprechenden Stakeholder zusammenzubringen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung gut ermessen.
Sie meinen die Chefärzte?
Ne, das sind ja nicht nur die Chefärzte. Das sind Chefärzte, das ist Pflegepersonal, das ist ein Klinikmanagement. Da ist plötzlich ein Hygieniker oder eine Hygienikerin im Spiel. Da ist plötzlich eine Geschäftsführung im Spiel. Und dann geht's, das beantwortet vielleicht die Frage ein Stück weit in die Richtung, um ehrlichen Umgang miteinander. Mhm. Also ist die Zahl, die man jetzt irgendwo nachlesen kann, ist das die echte Zahl?
Oder Schattenbuchführung?
Korrekt. Also sind die Infektionszahlen vielleicht viel höher? Und wenn man jetzt mal zum Thema Prozess, Kosten, also es gibt Zahlen darüber, gerade in der Endoprothetik, periprothetische Infektionen, das ist der Worst Case, sie bauen das Ding quasi wieder aus, obwohl es erst eine Woche vorher da reingekommen ist oder einen Monat. Der Patient liegt möglicherweise 4, 6, 8 Wochen in der Klinik, wird antibiotisch behandelt. Auch das kriegen wir heute hin, dass wir sagen, Patienten, die das möchten, können wir aus der Klinik auslagern, im Privatbereich für so eine Behandlung. Aber es ist für den Patienten ein Horror, für die Klinik auch. Da kostet allein so ein Vorgang sicherlich mehrere 10.000 Euro. Und trotzdem erleben wir Missstände in Kliniken, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Also da geht es schon mit Händedesinfektion nach Patientenkontakt los. Also das, was man privat eigentlich jederzeit machen würde, sagt, was habe ich denn da angefasst, wo war ich in der U-Bahn, mit wem hatte ich Kontakt, einfach mal Hände desinfizieren. Selbst an solchen Kleinigkeiten scheitert es schon. Und da stecken manchmal, ich nehme an, Hunderttausende von Euro hinten dran.
Ist das ein Problem von Wissen, von Professionalität oder von Verbindlichkeit?
Das ist, glaube ich, das größte Problem. Es gibt ein Wort dafür, Interpersonal Competence. Die Lufthansa hat das sehr früh erkannt im Umgang zwischen auch verschiedenen Hierarchieebenen. Deswegen machen wir eine Kooperation mit denen auch, vor dem Hintergrund genau dahingehend Wissen zu vermitteln über die Escolab Akademie, weil da sprechen Menschen nicht miteinander, die es eigentlich besser wissen müssten, und wir benehmen da schon noch eine Aufgabe der Vermittlung.
Es ist ein kulturelles Thema des jeweiligen Hauses dann.
Ja, und das ist auch, jeder Vorgang ist ein anderer. Es ist kein Projekt wie das andere.
Das ist jetzt nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte, aber ich würde trotzdem einmal fragen, gibt es da trägerspezifische Unterschiede in dieser Kultur?
Jein. Und zwar glaube ich schon, dass mit der Größe einer Einrichtung es nicht einfacher wird.
Das kann ich mir vorstellen.
Was nachvollziehbar ist. Ich will mal eine ganz kurze Abstecher machen. Wir haben das ja selbst hinter uns. Wir haben 2016 alle Vertriebs- und Marketing-Mitarbeiter in eine Organisation überführt. Wir haben quasi den gleichen Prozess durchlaufen. Es ist halt Veränderung. Veränderung ist schwierig. Es ist uns gut gelungen, aber es braucht eben Zeit und es braucht viel Miteinander und vor allen Dingen auch Verständnis. Und wir leben einfach, Krankenhaus ist ja nicht ein Industrieunternehmen. Also wir haben Silos, das ist Medizin, Pflege, Verwaltung und ganz viele, die noch rechts und links irgendwelche Einflüsse wahrnehmen, die zusammenzubringen, ist eine Mörderaufgabe. Und je mehr das sind, desto schwieriger wird es halt.
Und wir reden schon so lange darüber, Ne? Mhm. Und der Druck auf uns alle wird immer größer. Von daher finde ich das Projekt mit der Lufthansa noch sehr, sehr spannend. Da werde ich auch noch mal eines Tages drauf zurückkommen, glaube ich. Vielleicht abschließend die Frage, wie kann eine Einkaufsgemeinschaft bei so einem Prozess unterstützen? Ist das ein Bindeglied oder ein Vertrauensglied zwischen Industrie und Klinikum? Oder ist es nur ein weiterer Stakeholder, der in die Abstimmung mit eingeschlossen werden muss?
Wobei, ich würde die Frage erweitern, ja nicht nur eine Einkaufsgemeinschaft, sondern ein 360-Grad-Dienstleister ja eigentlich.
Das macht, glaube ich, den Unterschied. Deswegen würde ich es gar nicht verallgemeinern und sagen, eine Einkaufsgemeinschaft, ich glaube schon, dass es davon abhängt, wie sich diese eine Einkaufsgemeinschaft dann aufstellt und wie auch die Beziehung zwischen der Einkaufsgemeinschaft zu den Mitgliedskliniken ist.
Mhm. Auch wieder ein Beziehungsthema.
Mhm. Ja. Und auch hier ist ja die Frage, ist es von Vertrauen geprägt oder ist es eben einfach nur ein Dienstleister, der irgendwelche Preise verhandelt und mir irgendwelche Tabellen zur Verfügung stellt, die ich dann in irgendeiner Form eben in mein System überführe? Oder gibt es ein echtes Interesse dran, dass man auch hier gemeinsam als Partner Effekte erzielt? Und dann kann man auch gemeinsam mit der Industrie in einem Trilog, kann man sicherlich auch vermitteln und entsprechend Türen öffnen, respektive auch Menschen zusammenbringen, die es dringend brauchen, um solche Partnerschaften auf die Beine zu stellen.
Das wollen wir ja mit diesem Podcast eigentlich, ne? Ich habe schon gemerkt, du willst so ein bisschen zum Schluss kommen, Nils. Ich weiß nicht, ob wir... Und
du bist für das Gefühl zuständig.
Aber da hast du mich ja einfach überbügelt am Anfang, weil eigentlich machen wir so ein paar Fragen zum Lockerwerden am Anfang. Du bist gleich in Medias Res gegangen, ja, weil wir das gar nicht brauchten. Aber eine Frage zum Lockerwerden hätte ich noch.
Unbedingt.
Was bedeutet eigentlich das B?
Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier... wird das rausgeschnitten?
Nein, nein. Das bleibt drin. Gibt es also, da mehrere Interpretationen
also,
bei Ihnen?
Also es ist ja tatsächlich weiterhin ein 100% von Familienhand geführtes Unternehmen. Aktuell und das seit 2019 von Frau Anna-Maria Braun. Und einer der Gründungsväter war Bernhard Braun. Und mein Wissen ist, dass es auf den Namen Bernhard zurückzuführen ist. Es ist ja mal 1867 war Escolab, 1839 mit der Rosenapotheke in Melsung gestartet. Da war es aber noch nicht B. Braun.
Okay.
Bernhard kam dann, glaube ich, später.
Etwas später dazu.
Dafür, dass wir Schneiden ausgeschlossen haben, haben sie sich sehr klar festgelegt. Das gehört zur Verbindlichkeit dazu.
Dann machen wir den Faktencheck.
Genau, dann machen wir einen Faktencheck. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Zusammenarbeit. Vielleicht abschließend dann doch noch die Frage, wir haben jetzt kurz vorm Hauptstadtkongress auch die engere Zusammenarbeit zwischen AKG und EKK verkündet und kommuniziert. Wie wird das zu einer Erfolgsgeschichte aus Ihrer Sicht?
Es passt ja zunächst mal gut zusammen und es wirkt, ich kann ja erstmal nur sagen, wie es auf mich wirkt, es wirkt für mich eben authentisch. Weil ich schon glaube, dass...
Das sind wir beim Gefühl.
Wichtiger ja, Punkt. Genau. Eigentlich müssten wir jetzt Schluss machen. Ja. Das ist...
Ich werde es dann nicht schlimmer machen.
Vielleicht ist die erste Folge auch die letzte Folge.
Nein, das glaube ich nicht. Ich stehe auch gerne nochmal zur Verfügung. Ich glaube, dass es gut zusammenpasst, einfach weil natürlich die EKK für kommunale Kliniken wie kein anderer steht. Klar sind auch kommunale Träger in anderen Einkaufsgemeinschaften, das ist ja auch legitim. Wettbewerb belebt ja das Geschäft, sehen wir ja auch auf unserer Seite. Ich glaube aber auch gerade mit den handelnden Personen, ich darf Namen nennen, allen voran mit Dr. Menzel, dass man da eine Brücke geschlagen hat, die wie kaum eine andere Kombination halt zusammenpasst. Also wenn man schon einen Verband, der ja auch noch nicht so lange besteht, ne?
Nee. 6 Jahre jetzt.
Genau, also es ist ja noch für einen Verband eine recht junge Organisation. Ich glaube, dass die handelnden Personen dort auch hinter dem Verband stehen. Es sind, wenn ich das aus Industriesicht mal so sagen darf, ja auch viele große Tanker, die auch, glaube ich, einen Verband sich verdient haben und ein Sprachrohr. Und dadurch, dass die EKK eben für kommunale Kliniken steht, ist das eine super Kombination, aus meiner Sicht.
Vielen, vielen Dank. Sie haben auch den Bogen geschlagen zum Anfang Ihrer Aussagen. Mit Dr. Menzel ist nämlich auch gleichzeitig Vorstandsvorsitzende des Klinikum Fuldas. Da sind wir wieder an Ihrer Anfangsgeschichte. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Vielen herzlichen Dank.
Ich sage auch vielen Dank und tschüss.
Und tschüss.
Der 360-Grad-Podcast. Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser.